Ich hoffe, ihr habt alle genauso gut gegessen wie wir, wie ich. Und wenn man so gut isst und wenn man viel isst, dann könnte es irgendwann mal kritisch werden. Das heißt, die Müdigkeit könnte einen überkommen. Ich hoffe, dass wir miteinander fit sind, um eben hier in den Bereich einzusteigen, der Netzwerkarbeit, nenne ich das mal. Und ich werde auch die Präsentation hinterher auch dem Alex Fey hier zur Verfügung stellen. Und es gibt auch über diese Präsentation, gibt es auch einen Film, was gedreht wurde. Könnte man bestellen, müsste gucken, in welchem Verlag. Ich glaube, bei Österreich und Schweiz, glaube ich. Die Deutschen haben es noch nicht. Es gibt aber auch einen Clip, das etwa 6x3 Minuten ist, über die gesamte Thematik, was die Österreichische Union so als Mission Spotlight innerhalb der Gemeinden gezeigt haben. Also 6x3 Minuten etwa, kurz und knackig, so wie die Boxrunden sind. Wenn sich nicht in 3 Minuten was entscheidet, ist es zu lange auch nicht gut, ja, nach dem Motto. Aber es könnt ihr auch noch sicherlich auch noch anzapfen und dann runterladen von der Plattform der Österreichischen Union. Und das, was ich euch zeigen werde nachher, ist eigentlich von der Praxis und mit einer 100%igen Umsetzungsgarantie, kann ich euch sagen. Denn das gehört zum normalen Leben dazu. Und ich kann euch schon von vornherein sagen, es ist ein Aufruf zur Normalität. Es wird Zeit, dass wir wieder normal werden. Denn wenn wir nicht normal sind, empfindet die Gesellschaft uns strange und seltsam, komisch, ja? Und das werdet ihr sehen und vielleicht wird der eine und der andere sagen, das kann's doch nicht sein, dass es so einfach ist, aber so einfach und so dynamisch zugleich. Das kann ich vorwarnen und ihr werdet schmunzeln hinterher, weil ihr sagen werdet alle, das ist ja normal. Das kann ja hoffentlich jeder, ja? Das gehört doch zum Leben dazu. Und dann sind wir auf dem guten Weg. Aber bevor ich mit der Präsentation loslege, eigentlich möchte ich Folgendes schaffen heute. 10 Präsentationen in einer Stunde. Nein, keine Angst, ich werde nicht alles zeigen. Ich werde nur einen Teil zeigen. Aber ich lasse euch die Präsentationen da. Und die könnt ihr ganz normal folgen. Die ist überhaupt nicht problematisch. Und das Ganze habe ich ja nur aufgebaut, weil ich das Buch neu schreibe. Gott braucht Menschen. Es gab schon mal dieses Buch. Kann sich jemand erinnern? Gott braucht Menschen. Und mit anderen aktuellen Elementen. Aber normalerweise ist es in 2 Minuten, 3 Minuten im Grunde genommen erklärt. Aber ich möchte euch das auch theologisch zeigen, biblisch, theologisch. Das, was ich euch zeige, das ist eine fundierte Geschichte ist im Prinzip. Aber bevor ich das mache, möchte ich euch hier meinen Enkel Nummer 2 zeigen. Und zwar hat das was damit zu tun mit den Wahlen mit Donald Trump. Und ich habe mir gedacht, weil das so ein Knüller ist, ja, was er bringt, so ein Knüller, 4 Jahre alt, bitte, ich betone. Und wenn man das nicht sofort versteht, mache ich es ein zweites Mal. Es dauert nur 50 Sekunden vielleicht. Wisst ihr, warum es sein könnte, dass ihr es nicht verstehen könntet? Weil der Vater von ihm ist ein Schweizer, Schweizerdeutsch. Okay? Okay, schauen wir mal. Das kann sein, dass er das nicht sofort versteht, wenn er sagt, hey, schauen wir mal her. Das heißt, schau mich mal an, schauen wir mal her. Ne? Ich lasse es einmal spielen, wenn ihr wollt, ein zweites Mal. Aber hört genau zu, was dieser 4-Jährige sagt, bitte. Ja? Ich glaube, ich schaffe das.
Schau mal deine Kamera. Du hast eine Frage. Du, der Trump, gell? Der ist neuer Präsident von Amerika. Was sagst du dazu?
Nicht so gut.
Wieso ist er nicht so gut?
Der mag ich nicht.
Mhm.
Also, weil er nicht Englisch. Oh.
Weil er nicht Englisch kann, der Donald Trump, den mag ich nicht. Noch einmal, er sagt, jetzt schau mich mal an.
Schau mal deine Kamera, Du hast eine Frage. Du, der Trump, gell, der ist neuer Präsident von Amerika. Was sagst du dazu?
Nicht so gut.
Wieso ist er nicht so gut?
Der mag ich nicht.
Mhm.
Alter, weil er nicht Englisch. Oh.
Ich sag euch, ich hab's mir, glaube ich, mit meinem Sohn mal 20 Mal angeschaut, ja. Also, ich hätte drüber geschrieben, der hat den Durchblick. Ein Vierjähriger hat den Durchblick, aber lassen wir das. Wir wollen ja nicht Politik machen hier, ne? Es ist schon, die Politik ist schon spannend genug. Da müssen wir nicht noch zusätzlich Spannung reinbringen, ja? Das Land der Unmöglichkeiten. Oder nee, der Möglichkeiten, so muss ich sagen. So. Das ist hier unser Thema. Wir werden uns das jetzt mal schauen, ob ich das noch hinkriege. Ist gut so?
Ja.
Warte mal, das ist ja ganz schlecht. So, ihr seht schon mal hier, das heißt, Gott braucht Menschen. Motivation zur Duplikation. Ich werde euch jetzt ein bisschen ein Grundfundament jetzt bringen zu dieser Thematik. Also vom ersten Teil her, so theoretisch, biblisch, theologisch aufgearbeitet. Und dann werde ich im zweiten Teil in die Praxis gehen. Und jeder Schritt, der hier genannt wird, ist tausendfach erprobt. Also mindestens. Ja? Ich werde euch dann dazwischen immer wieder auch was erzählen, aus der praktischen Erfahrung, damit ihr merkt und seht, wie es funktioniert. Ich bin zu dieser Thematik gekommen, als mein Sohn, ich glaube, 5, 6 Jahre alt war. Und er kam zu mir und sagte, Papa, kann ich einen Termin haben? Da dachte ich mir, was? Ein Termin? Habe ich meinen Kalender aufgemacht, habe meinem Sohn einen Termin gegeben. Eine Stunde. Dachte ich, okay, vielleicht ist es eine neue Art in der Schule, keine Ahnung, möglich. Nach ein paar Tagen kam er wieder und sagte, kann ich wieder einen Termin haben? So, was ist denn jetzt los? Habe ich wieder einen Termin gegeben? Und dann sagte, warum brauchst du einen Termin mit mir? Ja, wenn du hast nur Zeit für mich, wenn du einen Termin hast. Und dann hat mein Herz geblutet. Da habe ich gesagt, was? Nefzat Alshi, 70 Kilo Kampfgewicht, 1,70 Meter groß, bist unterwegs, um die ganze Welt zu retten, hast keine Zeit für deinen Sohn. Da habe ich gesagt, das stimmt doch irgendwas nicht. Irgendwas stimmt doch nicht. Dann habe ich gesagt, Moment, ich muss mein ganzes Bild in mein Hirn, in meinen Kopf umstellen. Also wie gesagt, das ist schon etwa 15, 16 Jahre her. Und dann habe ich mir alle Texte angeschaut, alle Auftragstexte, ob ich irgendetwas übersehe, ob irgendetwas nicht stimmt in meiner Deutung, in meiner Wahrnehmung. Alle zerlegt, alle angeschaut. Und dann bin ich an einem hängen geblieben und es hat mein Leben, mein Dienst, mein Sein total verändert. Vereinfacht, angenehmer gemacht, weniger Stress, die grauen Haare, die kommen nicht von dem, die kommen von was anderem, ja. Da ist die Farbe einfach rausgegangen, ja. Was soll ich machen? Aber nicht von dem, sondern es ist angenehmer alles geworden, mit einer höheren Durchschlagskraft. Kann man sich das vorstellen? Ist das möglich? Und da werde ich euch also ein paar Sachen erzählen, zwischen den Zeilen natürlich euch preisgeben. Manches ist blutend, es tut weh. Ist halt so, kann ich nichts dafür, Erkenntnis tut manchmal weh, aber ist es gut, wenn man es rechtzeitig erkennt und verändert. Das ist also enorm wichtig. Wenn ihr jetzt hier diesen Satz hier lest, Gott braucht Menschen, könnte das für uns sehr normal klingen. Für einen Orientalen ist es fast eine Katastrophe, wenn ein Moslem sagt, Gott braucht Menschen. Ja? Allah braucht den Menschen nicht, islamisch, orientalisch gesehen. Ja? Aber trotzdem, es meint hier was ganz anderes. Und jetzt gebe ich euch ein Zitat, wo es genau sagt, dass Gott eben keine Menschen braucht, ja? Ich werde euch also einige Zitate bringen, einige überspringen, ist viel zu viel. Ihr könnt es für euch zu Hause lesen, aber so ein paar Elemente. Gott ist nicht von Menschen abhängig, ja? Damit sein Werk vorangeht. Er hätte Engel zu Botschaften seiner Wahrheit machen können. Aber um in uns einen Geist der Wohltätigkeit zu kultivieren, hat er sich entschieden, Menschen mit der Ausführung seines Werkes zu beauftragen. Ja? Normalerweise könnte Gott alles selber machen. Der Gedanke ist wichtig später dann, ja? Dann noch ein paar andere Zitate. Gott möchte, dass wir die besten Arbeitsmethoden anwenden, um so seinen Namen in der Welt Ehre zu machen. Wenn es Beste gibt, dann gibt es auch nicht so gute. Ja, sehr interessant. So einfach ein paar Zitate hier. Unser himmlischer Vater allein sieht im Voraus, was aus einem Menschen werden kann. Vor uns liegen Möglichkeiten, von denen wir nicht einmal zu träumen wagen. Also wenn ich sowas lese, dann will ich natürlich wissen, was meint das? Möglichkeiten, von denen wir nicht einmal zu träumen wagen. Vielleicht ist der nächste Gedanke die Richtung. Wenn wir Gemeinschaft mit Gott haben, sind wir seine Prediger, auch wenn wir niemals vor einer Versammlung predigen. Im Grunde genommen ist jeder gerufen und berufen. Jeder kriegt die gleiche Vollmacht. Jeder kann die gleiche Quelle anzapfen. Jedem stehen alle Möglichkeiten offen. Jedem. Das ist ein ganz wichtiger Gedanke, der biblisch fundiert ist. Ja? Oder John Wesley würde es ausdrücken, wir sollten nicht danach fragen, ob ein Auftrag durchführbar ist, sondern vielmehr, ob er befohlen ist. Wenn der Ruf des Herrn ergangen ist, werden wir spüren, dass wir irgendwie vorwärts kommen, sei es wie Petrus über das Wasser oder wie Israel durch die Fluten. Ja? Und jetzt zeige ich euch den Text, der meinen Kopf total gewaschen hat. Aber total. Und ich werde einige Bemerkungen nachher machen, die sind auch teilweise zum Schmunzeln. Das kann man sich gar nicht vorstellen eigentlich. Ja? Das ist der Text in Apostelgeschichte 1,8. Merkt euch diesen Text. Wir haben heute in der Predigt diesen Text schon gelesen. Aber ich habe absichtlich nur den ersten Teil für die Predigt verwendet, wo es heißt, aber ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird und ihr werdet meine Zeugen sein. Da habe ich gestoppt. Habt ihr das gemerkt heute Vormittag? Weil ich dachte mir, ich sollte am Nachmittag auch noch was zu erzählen haben. Nein, nicht deswegen, sondern dass auch hier der zweite Teil ist enorm wichtig, was hier steht. Nämlich Zeugen sein in Jerusalem, in ganz Judäa, Samarien, bis an das Ende der Erde. Und da bin ich hängen geblieben. Als damals mein Sohn kam mit dem Termin und so, ja, hier steckt wahrscheinlich der Schlüssel drin. Ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem. Und ich habe die größte Deutung meines Lebens jetzt entdeckt, das zeige ich euch gleich, obwohl das eigentlich total klar ist. Obwohl es mir bekannt war, habe ich es trotzdem nicht gemacht. Kennt ihr das? Ihr wisst etwas, ihr kennt das und ihr macht es trotzdem nicht. Das ist schlimm. Ja? Jetzt zeige ich euch das mal, was meine Entdeckung war. Apostelgeschichte 1,8 im besonderen Licht. Wer ist Jerusalem? Und ich werde euch das mit Texten untermauern nachher. Meine Familie. Ich habe, wenn jemand mich fragt, du, zeig mir mal deine Lieblingsseite in der Bibel, ja? Zeige ich den Leuten mittlerweile das hier. Sie sagen, ja, was meinst du denn jetzt damit? Weil wenn ihr mal hinten schaut, in eure Unterlagen hinten, dann werdet ihr sehen bei der Karte, dass hier diese Beschreibung Jerusalem, Judäa, Samarien ein bestimmtes System hat. Jerusalem, Zentrum, Judäa, Umfeld, Samaria, noch weiter, Ende der Erde, weiß jeder, überall, ja, die Fremde. Sehr interessant. Und diese Definition wusste ich zwar, aber ich habe das nicht in der Form umgesetzt. Denn was für ein Verhältnis hat Juda zu Israel, zu Jerusalem? Die sind verwandt, die haben sich ja getrennt später. Ja? Juda, 2 Stämme und 12 Stämme und 10 Stämme dann. Ja? Samarien, wisst ihr, wer die Samariter sind? Die Samariter ist ein Mischvolk. Wenn zum Beispiel Babylon Israel erobert hat, haben sie etliche deportiert, Daniel und seine 3 Freunde, haben eigenes Volk drunter gemischt, zum Restvolk, und die haben sich vermischt. Das waren diese Samariter, ein bisschen verpönt, ja? Also die nächste Stufe eigentlich der Verhältnisse zu Juda und zu Israel. Und ich habe die Definition gefunden, Freunde und Nachbarn. Okay? Jerusalem, meine Familie, Juda, Verwandtschaft, Samarien, Freunde, Nachbarn, Bekannte, Ende der Erde, Fremde. Das Interessante ist, dass wenn wir über Mission nachdenken, wir in erster Linie immer an Fremde denken. Fragt euch mal, ja? Deshalb habe ich das hier blau gemacht, das hat später eine Funktion. Rot und blau ist eine Farbenspielerei, das wird sich durchziehen, durch die gesamte Präsentation, ja? Warm und kalt. Das bedeutet, Christsein bedeutet vom Zentrum heraus leben und wirken. Natürlich das eine tun, Fremde, aber das andere nicht lassen, weil es die Basis ist. Und jetzt mal ein paar Texte einfach nur, damit ihr merkt, wie das System aufgebaut ist, auch biblisch. Also das heißt auch der theologische, biblische Befund ist so. Ja? Texte plötzlich entdeckt man, wenn es heißt Lukas 24, 48, und das gepredigt wird in seinem Namen zu Buße der Vergebung der Sünden unter allen Völkern, Fremde wieder, fangt an in Jerusalem. Ganz, ganz, ganz wichtig. Es eröffnet sich eine ganz neue Perspektive von der Denk- und Arbeitsweise. Gleichzeitig ist es eine der gewaltigsten Herausforderungen, weil es nämlich genau dort beginnt, wo die Glaubwürdigkeit am meisten in Frage gestellt wird innerhalb den vier Wänden. Und das ist strategisch so aufgebaut, biblisch, weil es ja einen Sinn machen sollte, wenn man nach außen geht, dass nach innen passt alles, logischerweise. Ja? Oder ein anderer Text hier in Markus 5, 18 und 19. Diese Geschichte mit dem Besessenen, Gerasener. Und als er in das Boot trat, bat ihn der Besessene, dass er bei ihm bleiben dürfe, aber er ließ es nicht zu. Das sind diese berühmten Jesus-Nein-Texte, wo Jesus sagt, nein, ich will das nicht. Und immer wenn er Nein gesagt hat, war da eine ganz, ganz tiefe Botschaft drin. Er sagt, geh in dein Haus zu den Deinen und verkündige ihnen, welche große Wohltat dir der Herr getan hat und wie er sich deiner erbarmt hat. Geh zu den Deinen und erzähle ihnen. Überleg mal, wann war das letzte Mal, dass du zu den Deinen die Wohltaten des Herrn deine Erfahrung erzählt hast? Das kann man sich fragen. Man geht ja in der Regel immer nach draußen. Und das ist zugleich, nicht falsch, aber zugleich eine Schwächung. Das zeige ich euch nachher. Und deshalb gibt es jetzt viele, viele, viele Texte von Ellen White als einer der ersten super Familientherapeutinnen im vorletzten Jahrhundert. Einfach mal nur ein paar Texte. Manche werde ich lesen, manche werde ich überspringen, weil es unglaublich viel aufgebaut ist, weil später im Buch soll ja alles komplett, tutto completo viel umfassend sein zum Nachschlagen. Aber hier werde ich nur ein paar Sachen hier einfach nur zitieren, dass es wichtig ist, daheim zu beginnen, liebevoll zu sein, in der Familie, das Licht in der Familie, aus der Familie heraus eigentlich zu arbeiten. Das sind die ganzen Texte, die dann das erwähnen. Ihr könnt es alle in Ruhe lesen. Ich werde nur ein paar lesen nachher. Die Freundlichkeit, Höflichkeit, dieses Mitfühlendsein und so weiter. Das beginnt nicht irgendwo. Das beginnt in den vier Wänden. Oder eben die selbstlosesten, freundlichsten, höflichsten Menschen und so weiter. Ich werde jetzt ein Zitat vorlesen von ihr. Dieses Zitat, was hier, nicht dieses, sondern das danach, dieses Zitat nenne ich in meinem Termini Schockzitat. Ich meine, gefunden zu haben, was jetzt nachher folgt, warum ich glaube, von meiner Untersuchung her, ist rein von der missionswissenschaftlichen Betrachtungsweise, warum ich glaube, dass manche Dinge im Argen sind, wie sie sind. Dass Gemeinden schrumpfen, dezimiert werden, unsere Veteranen, die noch den Glauben, die Glaubensfahne hochhalten, dahin gehen, dass da nichts mehr nachkommt. Es hat einen Grund, ja. Es kommt nicht so einfach von ungefähr. Es ist eine Basic, die vorbereitet wird, die letzten Endes dann nicht gut ist. Ich nenne das Schockzitat. Und wenn ich mich mir ab und zu schocken will, was jetzt gleich kommt, lese ich dieses Zitat. Und ich kann euch sagen, jedes Mal, wenn ich das lese, was dann nachher kommt, bin ich geschockt. Nicht so geschockt, wie mein Koch immer gesagt hat, Nefzat, tun wir mal die Nudel abschrecken als Koch. Und dann sage ich, wie macht man das? Entweder machst du es mit kaltem Wasser oder du schaust in den Topf rein, hat er gesagt. Ja? Die Nudeln sind dann geschockt. Aber wenn ich das lese hier nachher, dann bin ich total geschockt. Und ich werde das vielleicht sogar zweimal durchlesen. Glaubt mir, ich meine, dass sogar da die Problematik drin liegt. Jetzt schaut mal. Wo echte Harmonie im Familienkreis zu finden ist, weilen die Engel Gottes gern in einem solchen Heim. Wo immer Härte, Strenge und ein Mangel an Zuneigung und Liebe im geheiligten Kreis der Familie zu finden sind, jetzt passt auf, da wird auch in der Gemeinde mit Sicherheit Fehlplanung und Desorganisation sich bekunden. Ich sag euch, mir stellt die Haare hoch. Das heißt, wenn wir nicht da so sind, wie wir sein sollten, wo wir sollten, wird automatisch das, was wir danach machen wollen, innerhalb der Gemeinde zum Scheitern verurteilt sein. So nach dem Motto, außen hui, innen pfui. Das funktioniert nicht. Außen hui funktioniert nur, wenn innen hui hui ist. Nicht pfui, hui hui. Und das ist hier dieses Zitat. Wenn wir glauben und Vertrauen und Beziehung nicht in den vier Wänden leben, ist alles Planen, Organisieren zum Scheitern verurteilt, heißt das. Ist das nicht ein Hammer? Da muss ich sagen, wow, das zieht mir fast den Teppich weg. Wenn Beziehung, Buße, Vergebung, Versöhnung, chancenorientiert sein, nicht in den vier Wänden gelebt wird, ist nach außen alles eine Farce. Ist das nicht ein Hammer? Kann das sein, dass das hier das Fundament des Problems ist? Könnte das sein? Für mich dachte ich mir, ich habe für alle anderen Zeit, aber für die Family nicht, um diesem und jenem vom Glauben zu erzählen. Das war der Hammer für mich. Ja? Es geht weiter, diese ganzen Geschichten mit Freunden und Bekannten. Menschen müssen berührt sein. Wie willst du Menschen berühren, wenn du nicht selber berührt bist und wenn du nicht deine eigenen vier Wände nicht berühren kannst? Das geht doch gar nicht. Ist unmöglich. Und so schafft es Satan, einen Bruch reinzukriegen zwischen dem, was du bist und was du sein willst. Ja? Sein Theater dann. Und dann entsteht diese strange, diese seltsame Geschichte. So nach dem Motto, jetzt kommen Gäste, hey, hoppala hopp, schalten wir mal das Licht ein, der Freundlichkeit, der hahaha, nicht toll, ne? Und kaum sind sie weg. Jeder denkt, Mensch, sind das aber eine nette Familie, gell? Aber dann ist wieder Ramba Zamba Luciano Pavarotti hinterher dann, ne? Die Liebe Gottes weitergeben nach der biblischen Priorität. Das ist genau diese Ebene. Christsein bedeutet, vom Zentrum heraus lieben, leben und wirken. Ich weiß, jetzt könnte man sagen, hey Alci, Nefzat, warum hämmerst du so rein? Weil wir das wissen. Weil ich das auch wusste. Und ich sage es hier in Verantwortung vor Gott und nicht gemacht habe. Ich wusste es. Ich wusste, dass da eine gewisse Logik dahinter steckt. Ich wusste, wenn ich darüber erzähle, wenn ich als Prediger, ha, das klingt doch gut. Ich wusste, es ist richtig. Aber ich habe es nicht gebacken gekriegt. Das war ein Widerspruch. Und genau diese Diskrepanz möchte der Feind, dass wir eine Diskrepanz haben zwischen dem Sein und wie wir sein sollten eigentlich. Wir sollten beweglich sein und so weiter. Wir sollten die Gemeindeglieder motivieren. Das könnt ihr alles lesen. Wir sollten für die Sache Gottes brennen. Ja, ist ganz klar. Wir sollten die Kennzeichen des Göttlichen tragen. Ja, wir sollten von unseren Arbeitsweisen hängt damit ab, wie unser Umfeld reagiert, wie unser Umfeld sich entscheidet. Das könnt ihr alles lesen. Ja, Christi Liebe umschließt alle und so weiter. Wir sollten zuvorkommend, freundlich sein und so weiter. Und ihr werdet merken, dass es zielt, aber immer nach der Methode, fang in den vier Wänden an. Außen hui, innen hui hui. Das ist die Idee. Aber das lasse ich mal, das könnt ihr in aller Ruhe lesen, diese ganzen Zitate. Aber ich möchte euch dann aufzeigen, wo wir Menschen begegnen. Im zweiten Teil gehe ich es also ganz briefly durch. Es gibt die sogenannte kalte Ebene. Was wäre für euch so die klassische kalte Ebene? Ich frage einfach mal so in den Raum. Schlagt mir einfach die Wörter mal so hier rüber. Ich versuche es zu registrieren in meinem Brain, in meinem Kopf. Bitte? Ja, alter Schulfreund, ja. Was wäre jetzt? Denkt an kalt, 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 kalt. Ja? Was wäre die kalte Ebene? Bitte? Über das Wetter reden mit einem spontanen Typen da draußen, den man nicht kennt, ja? Ja, aber was wäre die kalte Ebene? Denkt an die kalte Ebene. Der im Bus, der neben mir sitzt. Pass auf, wenn ich jetzt der neben mir sitzt, sage ich, hallo, hey, ich bin Neftat, Jesus liebt dich. Er wird dich anschauen, von welchem Planeten kommst du? Wird er dich anschauen. Hast du irgendwas genommen, wird er dich fragen? Oder so, ja? Das wäre kalte Ebene, ja? Was wäre alles kalte Ebene, bitte? Von Tür zu Tür. Gib's ihm, ne? Und jeder schreit sowieso, juhu. Bitte? Fußgängerzone, ne? Ich habe mal einen erlebt, der hat geschrien. Ich dachte, nach 10 Minuten, ob er noch schreien kann. So ein Christ. Ihr werdet untergehen. Hat er geschrien. Aber ich dachte, meine Güte, ja. Ich habe schon das Feuer brennen hören, als er so schrie und so weiter. Das wäre eine kalte Ebene, ja?
Einfach einen Zettel in die Hand drücken.
Wobei, da sind ja Wunder Gottes, alles möglich. Alles möglich, bitte. Aber ich werde euch etwas zeigen aus der missionswissenschaftlichen Untersuchung, was wir wo investieren und was wo rauskommt. Total crazy eigentlich, ja? Was wäre noch? Wer noch was einfällt? Jemand? Wir lösen das schnell auf. Fremde ansprechen, von Haus zu Haus, Flyer verteilen, Karten verteilen, spontan. Keine Beziehung und in der Regel Misstrauen. Jetzt frage ich euch, wie viel Prozent glaubt ihr, sagen, juhu, das machen wir, einschließlich der BEs? Schätzt mal. Seid sehr vorsichtig.
5%.
Wie viel?
5.
1.
2.
2. Wer bietet mehr? 5%. Einschließlich der BEs, einschließlich der Prediger, wo man meinen könnte, die sind so nicht menschenängstlich orientiert oder so, ja? 5%. Das heißt, 95% haben kein gutes Gefühl dabei, können das nicht. Das heißt, 95% Frustrationspotenzial. 95%. Jetzt lass mich euch mal fragen, diese Bilanzen zeige ich euch nicht, die könnt ihr vielleicht im Buch lesen. Was glaubt ihr, wo das meiste Geld und der meiste Aufruf läuft innerhalb der Gemeindestrukturen? Hier rein, in die kalte Ebene. Und es ist ein teurer Spaß, kann ich euch sagen. Ja? So, jetzt zeige ich euch mal eine andere Ebene. Was wäre das vielleicht? Jetzt kommst du, komm jetzt da.
Freunde,
Bene. Was wäre die warme Ebene so?
Arbeitskollegen.
Gib's ihm, ne? Familie, Verwandte, Bekannte, ja? Freunde, Nachbarn, man kennt sich, gute Atmosphäre, Vertrauen ist da, zuhören möglich, einladen einfacher. Eine Frage. Wie viel Prozent, glaubt ihr, haben die warme Ebene und fühlen sich in der warmen Ebene im Vergleich zu der kalten Ebene, wir müssen ein Verhältnis haben, wohl oder wohler? Schätzt mal so. Ha? Auch schon was gehört. 95%. Wäre zwar logisch gewesen, aber... Ja? 95%. Und hier geht kaum Energie, kaum Aufwand rein, ihr Lieben. Kaum. Ja? Und jetzt habe ich mal untersucht, habe ich gesagt, warum, war die Fragestellung für mich, vielleicht fragst du dich auch, warum tun wir uns in der kalten Ebene so schwer? Was ist das Problem? Oder ist es kein Problem, oder was? Und ich habe da Faktoren der Kontaktaufnahme habe ich festgestellt. Ja? Ich habe Bücher gewälzt, zerlegt, recherchiert, studiert, analysiert, bis ich fast Hirnleerung bekommen habe. Ich wollte wissen, was und warum tun sich die Leute schwer in der kalten Ebene. Und ich habe 3 Faktoren entdeckt und am liebsten hätte ich das noch schneller gehabt, aber es ging scheinbar nicht schneller. Ich musste diesen Prozess durchlaufen, ja. Warum tut man sich so schwer? 3 Punkte. Wenn man jetzt, bei Silvia, wenn du sagst, neben mir, wenn du jetzt diese Punkte, was ich sage, nicht hättest, wäre das ja eine brutale Konfrontation. Oder sagst du mal, spinnst du oder was? Was willst du von mir? Auf 3 Faktoren habe ich das runter reduziert. Eis aufbrechen. Wenn man was sagt, ist doch wie aufs Eis drauf, oder? Boah! Man tut erst das Eis aufbrechen, oder? Dann tut man das Wasser wärmen, weil das Wasser ist noch kalt unter dem Eis, oder? Und dann spricht man doch an, richtig? Und weil dieser Prozess, Eis aufbrechen, Wasser wärmen, ansprechen, unangenehm ist, fühlen sich die meisten Leute nicht wohl. Das ist mein Ergebnis. Unglaublich viel Brainstorming und Studieren und Recherchieren hätte ich viel einfacher haben können. Das ist es. Das. Und es gibt Leute, ich kenne diese Vertreter, sagst du, nein, ich will nicht. Ha, dann beginnt der Kampf erst richtig jetzt. Ne? Kennt ihr das? Sagt er, ja, aber wie? Ne? Und dann lernt er nämlich, das Eis aufbrechen, hat er gelernt, und das Wasser zu wärmen. Und dann wirst du abschließen. 100%ig. Bist du schon mal reingefallen? Ja, ich schon. Und jetzt kommt der Clou. 1, 2 ist so schwer, dass sich die meisten Leute unwohl fühlen. Und in der warmen Ebene fällt 1 und 2 weg. Jetzt frage ich mich, warum, um Himmels Willen, knallen mir die gesamte Energie in die kalte Ebene? Warum? Wenn ich der Diabolos, Spiritus Diabolos wäre, also der Teufel, ich würde niemals an den gläubigen Menschen sagen, tu keine Mission, auf keinen Fall. Weil jeder Gläubige weiß, es steht geschrieben, wir sollen das Evangelium weitergeben, oder? Aber ich würde sagen, ja, natürlich, mach Mission, geh zu den Fremden. Da, wo du am meisten Frustrationspotenzial hast. Das andere ist doch, ach, die sehen dich doch jeden Tag. Genau, sie sehen dich eben jeden Tag. Sie sehen dich ja jeden Tag. Sie spüren dich, sie erleben dich ja jeden Tag. Deshalb ist für mich ein neues Denken entstanden. Nämlich, ich habe dann mich über Netzwerke Gedanken gemacht. Mir über Netzwerke. Denn wir haben alle Netzwerke und die Aufgabe ist es, diese Netzwerke zu entdecken, zu aktivieren, die Netzwerkkontakte zu pflegen und die Netzwerkkontakte zu führen. Wie macht man das? Wie schafft man das? Und ich behaupte, das, was ich euch zeigen werde, das kann jeder. Jeder, der eine Revolution will. Im Leben, in der Gemeinde, in seinem Umfeld. Eine Revolution im Sinne natürlich positiv. Nicht Rebellion, habe ich gesagt. Eine Revolution. Ja? Der das macht, der wird sie erleben. Ohne, dass er das will oder nicht will. Das spielt keine Rolle. Es funktioniert dann, weil es genau so Gott gewollt ist eigentlich. Jeder lebt in Netzwerken. Jeder hat Netzwerkkontakte. Jetzt habe ich eine Regel festgestellt in meiner Untersuchung. Jeder, der 25 ist, ich glaube, die meisten sind alle über 25, außer ein paar Ausnahmen, so wie ich und andere noch oder so, ne? Ja, um den Dreh, hat 200 warme Netzwerkkontakte. Das behaupte ich. Ich habe mal das Seminar gehalten vor Jahren, vor 8, 9 Jahren. Da hat ein Prediger jetzt aufgestanden. Nefzat, stimmt nicht, was du da sagst. Ich habe keine 200 Kontakte. Sag ich, gut. Und jetzt kommt eine kleine Arbeit an euch und für euch. Ich würde gern eure 2, 3 Minuten, weil eine Boxrunde ist 3 Minuten, wisst ihr, ne? Das heißt, da können sich alles entscheiden. Ne? Ich gebe euch 3 Minuten oder 4, ist egal. Wir haben hier Blätter hier vorne. Ja, Blätter. Und ich möchte nur, dass ihr für 2, 3 Minuten euch konzentriert, folgende Fragen euch stellt und mal ganz schnell, so ganz schnell, wie ihr könnt, einfach mal die Namen aufschreibt, die euch einfallen im warmen Bereich. Wäret ihr zu so einem Test bereit? Wäre wichtig, dann seid ihr nicht nur Zuhörer, sondern aktiver. Hier sind die Blätter. Kann jemand hier verteilen? Oder ihr schreibt das irgendwo auf. Verteilt das mal. Jeder hat ja einen Stift. Ja? Ich habe auch einen Stift hier. Der ist nur am Boden. Wenn ihr noch einen Stift braucht, ja? Einfach mal diese Fragen stellen. Werdet erfinderisch. Schreibt mal. Das ist jetzt für mich nur ein Test für mich. Nur mal, also ihr müsst das nicht abgeben. Ihr müsst das nicht preisgeben. Ja? Ihr müsst das mir nicht für meine wissenschaftliche Untersuchung jetzt hier präsentieren. Es geht nur darum, stellt euch mal diese Frage. Wie groß ist die Familie? Wie viele Verwandte hast du? Wie viele Freunde, Bekannte hast du? Wie viele Nachbarn kennst du? Ja? Mit wem bist du in die Schule gegangen? Wen würdest du anrufen und sagen, ich bin der und der weiß, ah Mensch, du altes Haus, du hast dich 50 Jahre nicht gemeldet, ja, oder was? Schreib mal, ich gebe euch genau in etwa 30 Sekunden für circa 3 bis 4 Minuten Zeit. Schreibt jeden auf, der euch einfällt. Wenn euch ein Feind einfällt, ein Feind, ist ein Feind ein warmer Kontakt oder ein kalter? Ganz schön heiß, gell? Schreibt jeden auf, nur innerhalb von 3 bis 4 Minuten. Es ist ein kleiner Test auch für mich. Ihr müsst das nicht abgeben, ist alles diskret. Ab in 5, 4, für circa 3 Minuten. Schreibt jeden auf, der euch einfällt, ja? Wer hat keinen Namen? Ah, da hast du dich gekratzt nur, ja? Okay. Wer hat weniger als 5? Weniger als 10? Weniger als 15? Weniger als 20? Wer hat mehr als 20? Das habe ich erwartet. Jeder, der 25 ist, hat mindestens 200 Netzwerkkontakte. Dann habe ich den Prediger, der gesagt hat, niet. Niemals. Da habe ich gesagt, gut, in 2 Wochen ist die nächste Seminareinheit, wir sehen uns wieder als Prediger. Und dann mache ich die nächste Stufe. Und er soll aber sich mal wirklich sich Mühe machen, ein Buch zu nehmen. Wer schreibt, der bleibt. Und jetzt gebe ich euch eine Misserfolgs- und Erfolgsgarantie. Misserfolgsgarantie, wenn ihr die Namen nicht aufschreibt, werdet ihr das, was ich nachher sage, zu 99% nicht machen. Ihr werdet es nicht machen, glaubt mir. Das sind Erfahrungswerte, 1000-fach geprüft. Wenn ihr sie aber aufschreibt, wird das, was ich euch dann nachher sage und was passieren könnte, wird genau passieren dann auch. In verschiedener Variation. Das werdet ihr sehen. Das heißt, ich habe dem gesagt, nimm ein Buch, nenn es Gebetsbuch, nenn es mein Buch, nenn es nicht mein Kampf, nenn es mein Buch, ja, so, und schreib alle auf. Dann habe ich zu ihm gesagt, mach eine Überschrift, ich habe jetzt mein Buch nicht dabei, wo steht Jerusalem, / Familie. Schreib deine Familienangehörigen, also Mitglieder in deiner Familie, schreib sie auf. Es ist wichtig zur Visualisierung, glaubt mir. So, dann lass einige Seiten frei, dann schreibt hin Judäa, Verwandtschaft, schreibt alle Verwandten auf, die dir einfallen. lass noch mehr Seiten frei. Warum? Weil es könnte ja sein, dass dein Sohn meine Tochter heiratet, dann hast du auch den Altschicklein an der Backe. Dann musst du die auch eintragen. Es kennt also keine Grenzen. Ja? Also Judäa, Verwandte, alle aufschreiben, Verwandte, Näheverwandte, weite Verwandte, spielt keine Rolle. Ich meine, auch der Nau, Bruder Nau, Schwester Nau, sind auch über einige Ecken mit uns verwandt, mit meiner Frau natürlich, ja, nicht mit mir. Ihr seht, wie groß die Verwandtschaft sein kann. Ja? Und dann wieder einige Seiten freilassen und dann Freunde, also Judäa, also Samarien hinschreiben, Schrägstrich, Freunde, Bekannte, Kollegen oder was. Dann schreibt alle auf, die ihr kennt, und dann noch mehr freilassen. Warum? Weil unsere Aufgabe ist es, aus Fremden, Samariter, Judäa, wenn es sein kann, auch Jerusalemer zu machen. Könnte ja passieren. Da haben wir gut lachen. Ne? Könnte ja sein. Und das ist genau das, was Gott möchte. Er möchte, dass wir in der kalten Ebene, wenn überhaupt, vernünftig andocken, um sie in die warme Ebene zu bekommen. Weil sonst hört in der kalten Ebene sowieso fast keiner zu. Wobei das nicht heißt, wir sollen kalte Ebene nicht machen. Also das sage ich ja nicht. Ich sage nur, es ist nur die Frustration ist höher. Warum nicht in der warmen Ebene beginnen? Also, nach 2 Wochen kam der Prediger und sagte, ich muss Flagge zeigen, hat er gemeint. Sag ich, was heißt das? Ich habe bei 350 aufgehört. Das hat mich gefreut. Ja? Es ist wichtig. Aufschreiben. Schreibe alle Namen in dein Buch rein. Mein Gebetsbuch. Schreib rein. Und das, was ich nachher sagen werde, wird zu 1000% funktionieren. Vertraut mir, wenn ihr aufgeschrieben habt. Das hat was mit Visualisierung, Identifikation zu tun, dass Gott mir diese Menschen anvertraut hat. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Prozess, ja? Und dann, wenn man es aufgeschrieben hat, dann müssen wir Netzwerkkontakte pflegen und führen und das macht dann richtig Spaß. Das werde ich dir nachher dann aufzeigen, ja? Diese Menschen und Namen hat dir Gott anvertraut, ja? Das ist ganz wichtig. Ist die Idee Nummer 1 verstanden? Ist doch gar nicht so kompliziert. Kann das jeder? Ich will es einmal nur mal bestätigen. Kann das jeder? Kann jeder seinen Namen und Buch alles aufschreiben? Das kann doch jeder. Und das gefällt mir, wenn ich Dinge weiß, die jeder tun kann. So gewisse Dinge, die können nur Past Specials, ja? Agents 007 und so weiter, ja? Aber das kann jeder. Und ich will wissen, was jeder tun kann. Aufschreiben kann jeder. Wer schreibt, der bleibt. Merkt euch diesen Satz, ja? Aufschreiben. Und jetzt haben wir aufgeschrieben. Jetzt haben wir so unsere Netzwerkkontakte entdeckt. Die warme Ebene, die Gott mir anvertraut hat. Was passiert jetzt? Wie kann ich aktivieren? Wie kann ich meine Netzwerkkontakte aktivieren? Und da interessiert mich auch, was jeder tun kann und nicht, was jeder nicht tun kann. Ja? Netzwerkkontakte aktivieren. Wie macht man das? Weihe dein Gebetsbuch als Ganzes dem Herrn. Herr, diese Menschen, die hier drin stehen, hast du mir anvertraut. Ich möchte dich bitten, sie zu segnen und ich weise dir. Zeig mir Wege, Möglichkeiten, wie immer du betest, was ich tun kann. Weihe es als Ganzes, ja, dem Herrn. Und jetzt kommt der nächste Clou. Geh die Namen einmal am Tag, Komma, einmal in der Woche oder einmal im Monat durch. Dazu brauchst du etwa 10 Minuten für 200 Namen. Geh sie nur einfach durch. Einer rief mich an nach 3 Monaten und sagte, Bruder Alci, du stresst mich. Sag ich, wow, das will ich wissen. Wie, was, warum? Ich gehe die Namen jeden Tag durch und ich bete für alle 250 Leute. Das habe ich nicht gesagt. Doch, du hast gesagt, ich habe gesagt, aufschreiben, einmal am Tag, in der Woche oder im Monat, einfach durchgehen. Ja, die Namen durchgehen. Es geht ganz schnell. Ja. Und jetzt kommt der Punkt. Gott wird dich dann an die Person erinnern, dann bete für diese Person. Das hat er überhört. Der hat wahrscheinlich Tomaten auf den Ohren gehabt, ja? Dann erst bete. Und jetzt durchsteigen wir eine Schwelle, die nur mit dem Wort Zusammenarbeit mit Gott zu erklären ist. Sonst geht das gar nicht. Also Gott hat ja Interesse, dass du für deine Leute dich kümmerst und betest und ringst. Und dann sage ich, Herr, bitte erinnere mich an einen Namen, der meine Hilfe braucht. Und ich kann euch sagen, die Leute berichten mir das. Aber nur die, die aufgeschrieben haben, die nicht aufgeschrieben haben. Doch, Entschuldigung, da habe ich mich versündigt jetzt. Es gab zwei Geschwister, gab es, die gesagt haben, Bruder Alci, das, was du sagst, funktioniert auch, wenn ich nicht aufschreibe. Okay, sage ich, wie meinst du das? Es ist alles hier drin. Wisst ihr, wie alt die Geschwister waren? 94 und 96. Und die haben es da drin. Alle Namen. Da muss ich meinen Hut abziehen. Habe ich gesagt, weißt du, ihr müsst die Jugend entschuldigen. Wir haben nichts mehr im Grips mehr. Wir haben alle so viele Technik und so Zeug, ja. Brrr, ja. Aber normalerweise, wer schreibt, der bleibt. Also ich muss aufschreiben, ja. Und dann, überleg mal, du bist mit dem Auto unterwegs und es funktioniert 100%. Du bist mit dem Auto unterwegs, du bist einmal im Monat oder bist durch den Namen durchgegangen und plötzlich, Elisabeth, kommt ein Name in dir, ins Hirn, ins Herz. Dann bete für sie. Und das Kuriose an der Geschichte ist, wenn dann die Leute den Mut hatten, Elisabeth anzurufen, sagte Elisabeth, du danke, das habe ich gebraucht. Danke. Wer hatte das gesagt? Unglaublich. Das kann man nur mit der intergalaktischen Kommunikation erklären. Anders geht es nicht. Kann das jeder einmal so durchgehen, die Namen? Am Tag, in der Woche, Monat, reicht. Ich gehe sie auch durch. Ich habe auch zum Stefan heute gesagt, Gitti und Stefan, ne? Brigitte und Stefan. Vor kurzem habe ich an ihn gedacht. Es ist ein Vierteljahrhundert her, wo ich Prediger war hier. Ich habe noch in meiner Liste, Bitch, habe ich gesagt, Herr, segne ihn. Wisst ihr, was passiert, wenn wir Kontaktebene pflegen durchs Gebet? Du gibst dem Himmel die Autorität, die Legitimation, das Herz einmal mehr zu berühren. Und am Ende, auch wenn derjenige gesagt hat, niet, ich habe kein Interesse, wird Gott sagen, guck mal, ich habe tausendmal ich dein Herz berührt und tausendmal, weil die Silvia, weil die Elisabeth, weil der Jakob oder was gebetet hat, habe ich dein Herz auch noch berührt. Und da hast du auch vielleicht Nein gesagt, vielleicht beim tausendsten Mal Ja gesagt. Wer weiß. Das heißt, man gibt Gott die Legitimation, das Herz zu berühren, wenn man für diese Person betet. Und wenn da hier steht, man kann ja Vergebung der Sünden beten, Erfüllung durch den Geist beten oder du weißt ein Anliegen. Und da meint jemand, was? Um die Vergebung der Sünden beten? Das geht doch gar nicht. Wir können nicht um die Vergebung der Sünden für jemand anders beten. Gibt es biblische Texte dafür, dass man für die Vergebung der Sünden für andere betet? Hiob, seine Kinder, jawohl, Jesus selber, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Stephanus, Mose 32, 2. Mose, vergib ihnen ihre Sünden, sonst streiche mich aus deinem Buch. In dem Moment, wenn du um die Vergebung der Sünden für eine Person betest, gibst du Gott die Legitimation, sein Herz zu berühren. Und wenn ihr das noch vertiefen wollt, lest das in dem Buch von Roger Morneau, kaum zu fassen. Als ich das erste Mal vor Jahren auf diese Idee gestoßen bin, habe ich gesagt, niet, Mission Impossible, habe ich mir gedacht. Aber er schreibt das. Wenn er am Tisch sitzt oder irgendwo und er sieht, dass Leute streiten und so weiter, sagt er, Herr, vergib ihnen die Sünden, betet der. Wie unheimlich es auch dann mag, dann passiert etwas, dass irgendetwas einkehrt dann. Weil Gott nämlich das Herz berührt, weil du gebetet hast. Einmal mehr. Und ihr Lieben, lohnt sich das, für die Familien und Verwandten zu beten? Dass einmal mehr für die Tochter, Sohn, Mann, Ehefrau, Vater, Mutter, Schwester das Herz berührt wird? Lohnt sich das, wenn es so ist? Ja, hundertprozentig. Und damit kommen wir zu dem Punkt, eigentlich ist das Gebet die mächtigste Waffe in der Mission. Und diese mächtigste Waffe ist in deiner und in meiner Hand, hat der liebe Gott hineingelegt. Ja? Unvorstellbar. Und wir meinen, nur rausgehen ist gut. Ich bin nicht dagegen, also Kollege, nicht, dass du meinst, ich bin dagegen, also hundertprozentig bin ich voll dafür. Ich zeige euch dann, wie man die kalte Ebene noch richtig schön genießen kann. Ja, aber, es fängt immer in der Basis an. Wenn du nicht für deine Kinder, Verwandten betest, wer denn dann? Das ist doch deine und meine Aufgabe. Für meinen warmen Bereich, für meine Netzwerkebene. Also Netzwerkkontakte pflegt man, indem man für sie betet. Kann das jeder? Natürlich. Natürlich kann es passieren, dass die Atmosphäre innerhalb der Familie, innerhalb der Gemeinde sich hebt und bessert. Natürlich kann es passieren, dass Versöhnungen stattfinden. Dass man sich wieder findet. Könnt ihr euch das vorstellen? Dass die Atmosphäre der Wahrnehmung sich ändern kann, innerhalb der Gemeinde, auch innerhalb der Familie, wenn man so vorgeht und plötzlich der Name erscheint. Ich kann euch sagen, als wir das erste Mal in einer Gemeinde als eingeführt haben, und wir hatten Taufe und es war eine unglaublich schöne Atmosphäre. Dann sind die Leute nach vorne gegangen, weil Gott ihnen durch das Gebet gezeigt hat mit den Namen, dass hier und dort etwas nicht okay ist. Und die haben sich bei der Taufweihe versöhnt, entschuldigt, sich um den Hals gefallen. Ist unglaublich. Genau das will Satan nicht. Er will keine Versöhnung. Er will Streit, er will hin und her, er will Rambazamba. Er will, dass du so weit links bist, dass du rechts wieder auftauchst, dass du so weit rechts bist, dass du links wieder auftauchst. Er will Grabenkämpfe, er will gegenseitig die Köpfe einschlagen und so weiter. Und was machen wir nicht? Wir sind kein Licht und wir sollen Licht sein. Ja? Das verhindert er dann, das wäre nicht gut. Das kann jeder beten. Was kann man noch machen? Wie kann man Netzwerkkontakte pflegen? Aufmerksamkeiten zeigen. Geburtstage, Anlassgeschenke, einladen. Hast du jemanden erlebt, den du 10 Jahre nicht gesehen hast? Du hast gehört, er hat ein Kind bekommen. Er nicht, also sie, ja, hat ein Kind bekommen. Und dann sagst du, hey, nach 10 Jahren, alles Gute für dein Kind. Und er sagt, hey du, warum rufst du mich an? Unverschämt. Das ist doch nicht so. Die Realität ist, hey, du hast an mich gedacht nach 10 Jahren. Dankeschön, angenommen die Gratulation. Wenn du willst, können wir mal Tee trinken. Oder ein STR-Kaffee geht ja auch. Ne? Nicht so tragisch. Zum Geburtstag gratulieren. Ich habe bei all den 1000 Fällen, habe ich nur einen einzigen Fall gehabt. Einen einzigen Fall, wo jemand sagte, ruf mich zu meinem Geburtstag nie wieder an. Sagte ich, warum? Du erinnerst mich, dass ich wieder älter geworden bin. Und das hat derjenige ernst gemeint. Ich schaue, wenn Leute mir was erzählen, schaue ich ins Gesicht, lacht er, grinst er, gehen die Augenbrauen rauf und runter oder was, ne? Wenn nichts passiert, dann weiß ich, oh, das ist ernst gemeint jetzt. Ja, ja, das ist ernst gemeint. Ich sage, gut, okay. Aber jeder freut sich doch, oder, wenn du mal eine Karte schreibst. Und das, was ich hier euch sage, ihr Lieben, ich bekenne das hier, das habe ich nicht selber erfunden. Das habe ich von meiner Frau gelernt. Dieses bayerische Dirndl, ja, verdreht meinen Kopf schon seit eh und je, ja. Sie macht das, seitdem ich sie kenne. Sie schreibt an Kolleginnen, Schulkameraden aus der Kinderzeit, heute noch, hunderte von Karten, schreibt die. Gott sei Dank haben wir Google oder WhatsAppen oder Skypen oder Scoopen. Das macht ja auch noch, tak, 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 tak. Diese Technik nutzt ja auch noch. Ja? Aber wenn wir einkaufen gegangen sind früher, seit schon 30 Jahren macht sie das. Ich meine, es ist positiv, ja? Sagt sie zu mir immer, Schatzi, da ist ein Kartenständer. Ihr wisst, was ein Kartenständer, wo die ganzen Karten sind. Und wenn sie das immer gesagt hat früher, ich habe eine halbe Krise bekommen. Oh, unter 20, 30 Minuten kommen wir da nicht weg. Gefällt dir das oder gefällt dir das besser? Wie gefällt dir der Spruch? Guck mal, wie das schön ist, dieses Format und so weiter. Ja, ja, okay, okay. Ja, mach mal. Toll. Ja, mach doch mal und so, ne? Sie macht das immer schon. Heute, seit etwa 15 Jahren, sage ich, Schatzi, Kartenständer. Und ich sage, ja, ist gut, aber ich würde das auch noch nehmen. Aber nimm ruhig, das auch noch. Ein ganzes Packen wird gekauft, ja? Ich könnte euch gar nicht vorstellen, was ich euch sage, klingt vielleicht zu simpel und salopp. Ihr Lieben, wie viele Menschen den Glauben zu Jesus gefunden haben und ich sie taufen durfte, nur weil mein bayerisches Dirndl eine Karte schreibt. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Vielleicht erzähle ich mal eine kleine Episode. Sie schreibt seit etwa 27 Jahren einer Frau. Mit der hat sie mal ganz kurz zusammengearbeitet. Irgendwo schon auf die Liste drauf. Sie macht das schon immer. Sie schreibt jedes Jahr alles Gute zum Geburtstag und ein Sprüchlein und eine Karte und hin und her. Im 27. Jahr oder wann es war, kriegt die Frau eine Krise im Leben. Man sagt dazu in der Wissenschaft, auch in der Psychologie, auch in der Sozialwissenschaft, man kommt in Transit der Gefühle, der Umstände. Beziehung ist kaputt gegangen, ja. Und dann war sie im luftleeren Raum. Aber sie konnte sich noch erinnern, da gab's doch eine, die hat mir jedes Jahr geschrieben mit einer Motivation. Die rufe ich mal an. Dann ruft sie an, hallo, du schreibst mir jedes Jahr, Annette, und so, ja, du, schön von dir zu hören, wie geht's dir? Ich wollte mich bedanken und mir geht's momentan nicht so gut. Ich würde gerne mal mit dir sprechen. Okay. Sie ist dann noch zu uns gekommen. Wir haben dann den Juni, den jüngsten Mohikaner von uns, ja, der halben Kopf größer ist als ich, der 21-Jährige, ihn zu unseren Füßen verfrachtet und diese Frau in sein Zimmer verfrachtet. Sie war dann eine Woche da, hat Fragen über Fragen gehabt. Dann ist sie gleich auch geblieben, aber nicht bei uns, sondern hat eine Wohnung gefunden, weil dann ging es nicht mehr mit der alten Beziehung, war total kaputt, ja. Und hat sie jemanden kennengelernt, einen Bajuwaren. Und der hat sie wirklich, Resi, ich hol dich mit dem Traktor ab, hat sie mit dem Traktor abgeholt. Und haben sich kennengelernt. Und ich durfte beiden Bibelstunden geben. Ich habe sie am Freitag getraut und am Sabbat beide getauft. Weil mein bayerisches Dirndl wie eine mächtige Sekretärin einfach schreibt, Karten, tok, 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 tok. Für sie ist es die größte Wonne, jemanden eine Freude zu bereiten. Und wenn es nur Geburtstag ist, Aufmerksamkeiten zeigen, kann das jeder, ihr Lieben. Das kann doch jeder, das kannst du. Du kannst ruhig auch dein iPod, glaube ich, geht nicht. Dein iPhone nutzen, das geht, glaube ich. Du kannst andere Elemente benutzen. Du musst nicht eine Karte schreiben. Du kannst einen Hinweis geben, hey, happy birthday. Ich habe an dich gedacht. Das ist Netzwerkkontakte pflegen. Das kann jeder. Ja? Und das macht Spaß. Ich gebe zu, es kostet ein paar Euro Kartenkauf. Oder auf den Knopf drücken, ein bisschen Strom. Aber ihr Lieben, ich finde, das sollte normal sein ein bisschen, ne? Oder sich gegenseitig einladen. Einfach einladen. Hey, kommst du zu mir? Trink mal einen Tee, ess mal einen Kuchen. So toll. Keine Angst haben. Egal welcher Religion, egal welcher Konfession. Das ist die normale menschliche Begegnung. Ist ein Aufruf zur Normalität eigentlich, ja? Wir brauchen keine Angst haben. Solange du weißt, wer du bist und woher du kommst, brauchst du auch gar keine Angst haben, mit jemandem in Kontakt zu treten, oder? Oder musst du Angst haben? Warum denn? Ist doch okay. Ich weiß doch, was ich bin. Ich weiß auch, wohin ich will. Und das ist sehr, sehr wichtig. Weil Angst wiederum bremst und löst wieder Frustration aus und irgendwie kommt man in eine Lethargie rein. Das ist dein persönlicher Dienst. Da gibt es Haufen Zitate, wie wir das Ganze auch wirklich im Gebet machen sollen. Das könnt ihr alles lesen in aller Ruhe, ja? Zwischenmenschlichen Beziehungen durch Gebet stützen, führen, Führungen durch Gebet und so weiter, ja? Ist also ganz, ganz normal Gott gewollt und ist auch in Ordnung, denke ich. Jetzt kommen wir zum letzten Punkt. Wenn ihr eine Pause braucht, sagt es, weil sonst höre ich nicht auf, ja? Wäre ein bisschen kritisch. Netzwerkkontakte führen. Wir haben gesagt, entdecken tun wir es, indem wir es aufschreiben. Und das ist die Basis. Und wenn wir nicht aufschreiben, wird alles andere nicht funktionieren. Aktivieren tun wir es, indem wir es einmal im Monat, in der Woche oder am Tag einfach die Namen durchgehen. Das ist eine Identifikation, ja, mit diesen Menschen, die Gott einem anvertraut hat. Die kann man auch Gott weihen und sagen, Herr, zeig mir die Person, die meine Hilfe braucht und ich werde dafür beten. Und Gott gibt einen Wink. Und er wird diesen Wink geben, weil er genau das verspricht, nämlich zu uns zu sprechen und eine Verbindung aufzubauen, damit wir eben mit ihm zusammenarbeiten. Gib Zeugnis. Man führt Menschen, wenn der Umstand passen sollte, dann erzählt man seine Erfahrung. Zeugnis geben. Am Rande. Und das mache ich bei meinen Kindern. Manchmal sagen meine Kinder, Papa, du hast es schon 1000 Mal erzählt. Ich sage, ja, gut. Dann 1001 Mal. Warum nicht? Ja? Mach's doch. Ist doch kein Problem. Ja? Erzähl deine Geschichte. Erzähl deine Geschichte, warum du Christ bist. Bei Moslems sollten wir erzählen, warum wir Adventisten sind. Das ist ganz wichtig. Weil bei Moslems, wenn du sagst, ich bin Christ, dann denkt er, dieser schmutzige Hund und du, was hat der gemacht und so, ne? Und dann ist dann vorbei, Musik, ja? Da sagen, ich bin Adventist. Bei Moslems kann man sagen, also manche Leute sagen, ich kriege keinen Kontakt zu Moslems. Das ist doch Unsinn. Ganz einfach. Du kennst etliche, 100%, schreib mal auf. Wenn nicht, dann gehst du zum Kebabladen. Stehst davor. Du bist ja hoffentlich Flexitarier, ne? Kebab schmecken auch gut. Gehst du und sagst, hey du, ist da Schweinefleisch drin? Frag mal nur diese Frage. Ein Kebabladen, ja, ist da Schweinefleisch drin? Er wird die anschauen? Ja, wird die anschauen? Warum fragst du, wird er fragen dann? Warum fragst du, kein Schweinefleisch? Sagst du, ja, ich esse kein Schweinefleisch. Dann wird er deinen Kebab füllen. Dann wird er nachdenken. Warum isst du kein Schweinefleisch, wird er fragen. Dann sagst du, ich bin Adventist. Ja, 1000-fach bewährt, glaub mir. Mach das, ich freue mich schon auf die Mails. Schick mir die Mails, ja, du bist in Erfahrung. Was ist Adventist, wird er sagen. Hat er noch nie gehört. Dann könnt ihr sagen, Adventisten sind Menschen, die die Menschheit, die untergehende Menschheit auf die Wiederkunft Jesu vorbereitet. Boah, wird er sagen, jawohl, Hazreti Isa wird kommen. Ja, die kennen das. Isa wird kommen auch, nicht zurückkommen. Jesus wird zurückkommen. Und dann kannst du sagen, ich trinke keinen Alkohol, ich dies und jenes und so weiter. Später, wenn du vorbeigehst, wird er sagen, hallo mein Freund, du bist mein Bruder, wird er sagen. Von der Weiten, ja. Und dann wird er erzählen, wird seinen Nachbarn erzählen, alles Mögliche. Was aber passieren kann, damit müsst ihr rechnen. Das muss ich fairerweise sagen, weil sonst wäre das nicht fair. Und ihr habt gesagt, der hat das nicht gesagt. Wenn ihr einen Kebab bekommt später und er will sich das nicht zahlen lassen, dann habt ihr ein Problem. Kann sein, dass ihr jedes Mal eine Green-Karte bekommt, Kebab umsonst. Ja? Sagt, das ist mein Bruder, das ist meine Schwester, es ist kein Schweinefleisch und so weiter. Ja? Kann passieren. Ich habe einen in Wasserburg, der nimmt von mir kein Geld. Seit Jahr, 15 Jahren schon nicht. Ich kann ihn schlagen, drängeln, bedrängeln. Er nimmt kein Geld. Nein, nein, Abi, sagt er. Kein Geld, alles klar. Ja? Und jedes Mal esse ich wie ein Weltmeister und nimmt kein Geld. Kriegst ja schlechtes Gewissen. Ne? Kann passieren, das muss man dazu sagen. Also, bei Moslems sagen, ich bin Adventist. Ja? Weil die mit Christentum das Allernegativste verbinden. Vom Kopf her. Und bei anderen Christen, wenn du sagst, ich bin Adventist, oh, das kommt komisch. Weil der weiß nicht, bist du jetzt ein, ist das jetzt ein Verein oder ist das ein Boxclub oder was ist das? Ist das ein Alien? Das weiß er nicht. Ja? Deshalb ist es gut, wenn du sagst, dass du Christ bist. Und die Frage ist, warum bist du Christ? Und diese Frage ist eine ganz, ganz spannende Frage. Das wäre ein anderes Thema. Lade ein. Lade die Leute ein. Zu Highlights, zu Gebetskreisen, zu Jugendprogrammen, zum Konzert. Jetzt, ja? Das Konzert. Einfach einladen. Nein, nachher sagen die nein. Ja und? Dann sagen die halt nein. Jeder darf doch ja sagen oder nein sagen. Also was ist das Problem, wenn er nein sagt? Eigentlich nicht. Ist kein Problem. Ich habe eingeladen, hat nein gesagt, okay. Eingeladen, nein gesagt, okay. Und? Nichts passiert. Müssen wir nicht hier jammern, denn ist es okay. Ja? Lade zu stärkenden Gottesdiensten ein. Stellt euch mal vor, jeder Sabbat Evangelisation. Ihr könntet jeden einladen. Und es ist so gemacht, dass jeder kommen kann. Jede Woche Evangelisation. Als wir uns diese Aufgabe in der ersten Gemeinde einmal gestellt haben, mussten wir umdenken im Kopf. Und wir haben fast nichts verändert. Und wir haben uns nur gedacht, was wäre, wenn das Evangelisation wäre? Und ich kann euch sagen, das ist ein Kapitel für sich. Ja? Das ist eine eigene Einheit, die könnt ihr in aller Ruhe mal lesen, was das bedeutet. Stärkende, evangelistische, erbauende Gottesdienste. Was das bedeutet. Ihr könnt also alle Ausarbeitungen haben. Ja? Ihr sagt mir, wenn ihr nicht so viel Konditionen habt. Gell? So. Und letzten Endes, wenn du entdeckst, wenn du aktivierst, wenn du pflegst, wenn du führst, dann gibst du dem anderen das Gefühl, ich bin da. Ja? Denn 3 bis 5 Mal im Leben kommen Menschen in Umstände der Gefühle, Transitgefühle und Transitumstände. Die Menschen sind offen, haben Lebensfragen. Hast du vielleicht Gott gefunden, weil du auch in diesen Umständen warst? Transit der Gefühle, wo du in dieser Verzweiflung nach Gott dich ausgerichtet hast? Das kommt definitiv. Mindestens 3 bis 5 Mal passiert das im Leben. Mindestens. Und dann ist der Mensch ansprechbar und auch führbar. Ja? Das ist dein persönlicher Dienst. Kann das sein, dass das ist, wo Gott sagt, unser himmlischer Vater weiß allein und sieht im Voraus, was aus einem Menschen werden kann. Vor uns liegen Möglichkeiten, von denen wir nicht einmal zu träumen wagen. Ja, wir müssen unsere Kräfte verbinden, unsere Bemühungen. Denn durch diese Vernetzung, die jeder, wenn tun würde, jeder in irgendeiner Weise, auf sein Netzwerk betreffend und sogar netzwerkübergreifend, ich kann euch garantieren, es löst eine Revolution aus, ohne zu tun von Menschenhänden. Ja? Weil es einen Einfluss macht. Es wird seine Wirkung nicht verhehlen. Es wird kommen, die Wirkung. Ja? Weil es ist unglaublich, was dann im geistlichen Bereich da passieren kann. Weil man eben diese Bereiche eben nicht hat. Und das ist die Chance, die wir alle haben. Das meint vielleicht die besten Arbeitsmethoden, wie es Ellen White schreibt. Ja? Das meint vielleicht jedem Gemeindeglied motivieren, diesen Weg zu finden. Und dass wir jedem versuchen sollen, etwas in die Hand zu geben, was jeder tun kann, nicht nur 1, 2, 3 Leute weniger, was jeder tun kann. Dass wir unsere Kräfte vereinen sollen, zusammen, mit den Predigern zusammen. Ja? Dass wir den Fortschritt des Werkes so nach vorne pushen können. Und hier ein Zitat zum Schluss vielleicht hier von der Seite hier nochmal. von der ersten Hälfte hätte ich beinahe gesagt. Tatsächlich hängt das Leben der Gemeinde davon ab, mit welcher Hingabe sie den Auftrag des Herrn erfüllt. Wenn dieser Auftrag vernachlässigt wird, und das auch wiederum so ein Schockzitat, so sind mit Sicherheit geistlicher Niedergang und Verfall die Folge. Ihr Lieben. Und ich glaube, es ist jetzt eine Ermutigung eigentlich zu sehen, das Ganze. Ja? Denn wenn wir unsere Talente vergraben, denkt an die Geschichte der Talente, dann wird nichts dabei rauskommen. Es wird sogar geistlicher Niedergang und Verfall die Folge sein. Und das sollten wir vermeiden. Das können wir vermeiden, indem wir das tun, was jeder tun kann. Jeder kann das tun. Und da bin ich so begeistert davon, ja? Okay? Soweit bis hierhin Fragen? Ich werde die nächsten Einheiten jetzt nicht großartig durchgehen, nur ein paar Elemente zitieren, aber ich brauche so ein bisschen, seid ihr bei der Sache? Passt so? Habt ihr Fragen zu der praktischen Seite hier, zu diesem Teil? Und da würde ich gerne so ein paar Erfahrungen erzählen. Aus der Realität, für euch als Motivation, was passieren kann. Ja? Oder wollt ihr eine kleine Pause? Ist gut so? Auch Klitschkos brauchen auch mal zwischendurch Pause, wenn man so ein bisschen, ja, so, also, wenn die kämpfen, ja. Ich würde sagen, machen wir mal 5 Minuten Pause, dann würde ich das Ganze abrunden mit ein paar Erfahrungen, mit ein paar Zitaten dann, wenn ihr einverstanden seid. Und dann könnt ihr auch danach Fragen stellen, bitte. Das ist die Chance jetzt, ihr könnt mich ausquetschen, Fragen stellen und ich versuche sie zu beantworten dann. Okay? 5 Minutes. Pause, Break. Dankeschön.